Was wäre, wenn die furchteinflößendsten Monster der Bibel, also feuerspuckende Drachen und gewaltige Seeungeheuer, gar nicht die Bösen sind?
Ja, das ist eine ziemlich provokante Frage zum Einstieg.
Definitiv. Wir haben heute nämlich einen extrem spannenden Tauchgang vor uns. Wir schauen uns ein Transkript des Wissenschaftlers John Walton an. Und das stellt unser gesamtes Verständnis von Chaos, Kontrolle und von einem der ältesten Texte der Welt wirklich komplett auf den Kopf.
Das Buch Hiob.
Genau. Vergiss einfach mal alles, was du, der uns gerade zuhört, bisher über Hiob zu wissen glaubtest. Es geht speziell um die Kapitel 40 und 41.
Das ist wirklich eine faszinierende Mission für unsere heutige Analyse. Diese Kapitel gehören zu den literarisch gewaltigsten Texten überhaupt, aber sie sind halt auch echt schwer zugänglich.
Ja, total.
Es ist genau der Moment, in dem Gott aus dem Sturm heraus zu Hiob spricht. Und zwar zum zweiten Mal. Und was er da sagt, also das bricht einfach mit absolut jeder antiken und modernen Erwartungshaltung.
Aber bevor wir da voll in diesen Sturm reingehen, lass uns mal ganz kurz klären, warum das für dich als Hörer überhaupt relevant ist.
Gerne.
Weißt du, Hiob dachte, das Universum sei so was wie ein kosmischer Getränkeautomat.
Ein Getränkeautomat, das ist ein gutes Bild.
Ja, oder du wirfst oben eine gute Tat ein, drückst den Knopf und unten muss zwingend der Segen rauskommen. Er war gut, also erwartete er Gutes.
Logisch.
Und als er dann stattdessen alles verliert, fühlt er sich von diesem Automaten völlig betrogen. Er hämmert quasi gegen die Scheibe und will lautstark den Manager sprechen. Er hat gelitten, geklagt und das ist der springende Punkt, Gottes Gerechtigkeit vehement in Frage gestellt.
Und genau da setzt unsere Quelle ja an. Hiob hat förmlich eine Antwort eingefordert. Er wollte einen richtigen juristischen Prozess.
Richtig.
Und jetzt in dieser zweiten Rede antwortet Gott ihm endlich. Aber halt auf eine Art und Weise, die weder Hiob noch seine Freunde auch nur ansatzweise erwartet hätten.
Wir lesen das heute ja auch oft ganz anders, oder?
Absolut. Wir erwarten, dass Gott Hiobs Fragen jetzt feinsäuberlich abarbeitet. Aber stattdessen dreht er den Spieß einfach völlig um.
Das Schweigen wird gebrochen. Ja, wer spricht aus dem Sturm? Und warum greift er eigentlich genau jetzt ein? Unsere Quelle macht es ja sehr deutlich, oder?
Ja, weil Hiob den Bogen schlichtweg überspannt hat. Er wollte nicht nur Erklärungen, er hat Gott im Grunde vorgeworfen, seinen Job schlecht zu machen.
Krass.
Und es ist hier extrem wichtig zu betonen, dass der Text explizit von Jahwe spricht. Das gibt dem Ganzen diese spezifisch israelitische, bundestheologische Prägung.
Ah, okay. Weil er vorher andere Namen benutzt hat.
Genau. Hiob hatte vorher immer von El Shaddai gesprochen, dem Allmächtigen. Aber es ist Jahwe, der jetzt kommt, um die Dinge klarzustellen. Und er sagt zu Hiob, gürte deine Lenden wie ein Mann.
Das klingt nach einer echten Ansage.
Ist es auch. Jahwe stellt völlig schonungslos fest, dass Hiob versucht hat, Gottes Gerechtigkeit zu diskreditieren, nur um sich selbst im Recht zu sehen.
Lass uns das mal in unsere heutige Welt übersetzen, weil ich das von Walton wirklich brillant finde. Hiob sagt im Grunde, dein System funktioniert nicht. Das ist so, als würdest du als Beifahrer dem amtierenden Formel-1-Weltmeister bei strömendem Regen auf dem Nürburgring ständig erklären, wie man lenkt.
Oh ja, wunderbarer Vergleich.
Und der Weltmeister steigt dann plötzlich hart auf die Bremse, drückt dem panischen Beifahrer das Lenkrad in die Hand und sagt, bitte sehr, zeig mir, wie du diese Kurve bei Tempo 200 nimmst.
Genau so ist es. Schauen wir mal, ob du das Universum besser managen kannst. Gott fordert Hiob regelrecht sarkastisch auf, für einen Tag mal Gott zu spielen.
Versuch doch mal, die Stolzen zu demütigen und die Bösen zu zerschmettern, oder?
Richtig. Und diese völlige Überforderung Hiobs, das ist der Kern hier. Was Walton in unserer Quelle so toll herausarbeitet, ist diese tiefe Überzeugung von Hiob. Er hängt extrem an diesem Vergeltungsprinzip, das du gerade mit dem Automaten beschrieben hast.
Gutes wird belohnt, Böses bestraft.
Ja, wie in einem perfekten mechanischen System. Er glaubt, das muss die unverrückbare Grundlage der Welt sein. Und Gott zeigt ihm durch diese Fragen, wie absurd dieses Denken eigentlich ist.
Sieh, glaubst du echt, der Kosmos ist so simpel gestrickt?
Exakt. Glaubst du ernsthaft, du könntest kosmische Gerechtigkeit erzwingen oder auch nur verwalten?
Und genau an diesem Punkt, wo man als Leser jetzt erwartet, dass Gott Hiob einen moralischen Vortrag hält, passiert was Verrücktes.
Ja.
Oh ja, Gott lenkt den Blick plötzlich auf zwei gigantische, völlig mysteriöse Kreaturen, Behemoth und Leviathan. Und hier müssen wir direkt mal mit einem sehr populären Mythos aufräumen. Das ist hier kein Ausflug in den antiken Zoo, richtig?
Definitiv nicht, nein. Der Text macht aus Sicht der Wissenschaft sehr deutlich, dass das keine bekannten natürlichen Tiere sind. Man liest ja in älteren Kommentaren oft, Behemoth sei ein Nilpferd.
Ja, oder Leviathan ein Krokodil.
Genau. Manche argumentieren sogar mit Dinosauriern, was völlig wild ist. Aber wenn wir uns die Beschreibungen im Text wirklich genau ansehen, passt das einfach überhaupt nicht zusammen.
Warum nicht?
Naja, Leviathan spuckt Feuer. Aus seinen Nüstern kommt Rauch. Es gibt keine biologische Spezies auf diesem Planeten, auf die das zutrifft. Walton identifiziert diese Wesen stattdessen ganz klar als Chaos-Kreaturen.
Und dieses Wort, also Chaos-Kreaturen, das war für das damalige nahöstliche Publikum gar kein Fremdwort, oder?
Absolut nicht. Das war hochaktuell. Das Konzept der Chaos-Kreaturen war im gesamten antiken Nahen Osten total weit verbreitet. Man muss sich klar machen, wie die Menschen damals das Meer sahen.
Nicht als Urlaubsort, schätze ich?
Überhaupt nicht. Das Meer war dunkel, unberechenbar, tödlich, das pure Chaos. Wir finden den Leviathan oft auch unter dem Namen Lotan, zum Beispiel in alten ugaritischen Mythen.
Ah, okay.
Und da kämpfen die Götter gegen diese Meeresungeheuer. Das sind Grenzgänger, also liminale Kreaturen, die am absoluten Rande der geordneten Welt existieren.
Und Behemoth?
Behemoth ist in dieser antiken Vorstellung die ultimative Verkörperung der unbändigen Kraft aller Landtiere. Und Leviathan ist halt das absolute Pendant dazu im Ozean.
Warte, stopp. Da muss ich jetzt mal kritisch einhaken. Wenn wir heute das Wort Chaos-Kreatur hören, dann denken wir doch sofort an Dämonen, also an das personifizierte Böse, an Feinde Gottes, oder?
Das ist unsere moderne Brille, ja.
Aber wenn Gott diese zerstörerischen Monster absichtlich erschaffen hat, quasi als ein Feature des Universums, macht ihn das dann nicht verantwortlich für dieses ganze unberechenbare Leid? Da würde ich als Hiob doch sagen, siehst du, dein System ist fehlerhaft.
Und genau da müssen wir unser westliches Denken komplett ablegen. Das ist der zentrale Wendepunkt, wenn man diesen Text verstehen will. In der biblischen Vorstellung sind diese Kreaturen nämlich überhaupt nicht böse.
Nicht böse?
Nein, sie haben absolut keine moralische Agenda. Denk mal an einen gewaltigen Tornado. Ein Tornado ist ja nicht moralisch verwerflich.
Stimmt, er handelt nicht aus Bosheit.
Er ist enorm zerstörerisch, klar, aber er tut einfach, was ein Tornado tut. Er ist eine Naturgewalt, völlig frei von Moral.
Er ist einfach ungezähmt.
Richtig, ungezähmt. Und unsere Quelle betont, dass diese großen Meeresungeheuer explizit von Gott geschaffen wurden. In Genesis 1 wird dafür das spezielle hebräische Wort Bara verwendet.
Was genau bedeutet das?
Das ist ein Wort, das ausschließlich für das göttliche Erschaffen reserviert ist. Der Autor verknüpft dieses Wort ganz bewusst mit den Seemonstern, um zu zeigen, die sind kein Unfall.
Wow, okay.
Sie sind Teil von Gottes Werk. Sie repräsentieren eine Form der Nichtordnung im Kosmos. Sie sind wild, ja, aber keine bösartigen Feinde Gottes, die er verzweifelt bekämpfen müsste. Sie unterstehen seiner Souveränität.
Okay, das leuchtet ein, aber das wirft für mich direkt die nächste Frage auf. Wenn das keine echten Tiere sind und auch keine Dämonen, sondern Naturgewalten, warum konfrontiert Gott Hiob ausgerechnet jetzt mit ihnen?
Sie fungieren als literarische Spiegel für Hiob. Gott nutzt sie als literarische Werkzeuge. Die Struktur dieser Rede ist wirklich genial, wenn man das große Ganze betrachtet.
Inwiefern?
Gott beginnt bei dem Landmonster, dem Behemoth, und sagt in Kapitel 40, sieh den Behemoth, den ich gemacht habe, wie dich.
Wie dich. Das ist ja ein krasser Vergleich.
Das ist der Schlüsselsatz. Ab da zieht der Text eine systematische Parallele zwischen dem Behemoth und Hiob. Beide wurden von Gott geschaffen, beide sind wohlgenährt, beide werden beschützt. Aber in den Versen 23 und 24 kommt dann die eigentliche Pointe.
Lass hören, was passiert da?
Es heißt dort, dass Behemoth nicht in Panik gerät, wenn der Fluss um ihn herum tobt. Selbst wenn der wilde Jordan direkt gegen sein Maul prallt, bleibt er völlig ruhig.
Er steht sicher.
Genau. Er steht sicher und vertraut auf seine Stärke und seinen Schöpfer, selbst wenn das Wasser ihn ertrinken will.
Und da wird klar, warum das für Hiob so ein Schlag ins Gesicht ist, oder? Wenn wir uns erinnern, was er vorher gesagt hat, er hat in Kapitel 7 extrem bitter geklagt.
Oh ja.
Walton erwähnt das ja. Er benutzt da das Wort Tatanim, also das alte Wort für Meeresungeheuer, und ruft Gott zu: Bin ich denn ein Meer oder ein Meeresungeheuer, dass du eine Wache gegen mich aufstellst?
Richtig, er fühlte sich von Gott wie eine gefährliche Chaoskreatur behandelt, die man in Ketten legen muss. Weil Götter in der Antike genau das mit Monstern taten.
Exakt. Und Gottes Antwort ist hier so tiefgründig. Er sagt im Grunde: Du beschwerst dich, dass ich dich wie eine Chaoskreatur behandle? Eigentlich solltest du dir mal eine dicke Scheibe vom Behemoth abschneiden.
Ja, das ist die Lektion.
Und hier wird es wirklich interessant für dich als Zuhörer. Wenn die Fluten deines Lebens um dich herumtoben, wenn alles chaotisch wird, Rechnungen sich stapeln, Krankheit kommt, Gott erwartet nicht von dir, dass du das Wasser kontrollierst. Er fordert dich auf, wie Behemoth zu sein. Unerschütterlich, inmitten des wilden Flusses.
Das hast du wunderbar zusammengefasst. Aber Behemoth ist halt nur die erste Hälfte dieser Lektion. Behemoth zeigt uns, wie man im Chaos ruhig bleibt.
Okay, und die zweite Hälfte?
Naja, Ruhe reicht nicht aus, wenn einem die ultimative Naturgewalt gegenübersteht. Wenn Behemoth das Ideal für Hiobs Verhalten ist, warum konfrontiert Gott ihn danach noch mit dem furchteinflößenden Leviathan?
Stimmt.
Hier wechselt die Perspektive des Textes nämlich radikal.
Der Text schaltet plötzlich in die Du-Form um, ne? Er richtet sich ganz direkt an Hiob. Kannst du Leviathan an den Haken nehmen? Wird er dich um Gnade anflehen? Kannst du ihn als Haustier an die Leine legen?
Genau. Und die rhetorische Antwort ist natürlich ein gewaltiges Nein. Niemand kann das. Leviathan ist völlig unzähmbar.
Das heißt, Hiob ist absolut machtlos?
Richtig. Und hier zieht Jahwe dann die ultimative Verbindung, die den Kern unserer Quelle ausmacht. Jahwe vergleicht sich in gewisser Weise selbst mit dem Leviathan.
Gott vergleicht sich mit dem Monster.
Nicht, weil er ein unfaires Monster wäre, sondern weil er noch unendlich viel mächtiger, unantastbarer und unbändiger ist als das wildeste Element des gesamten Kosmos.
Ah, ich verstehe.
Gott fragt ihn: Hiob, wenn du nicht einmal diese instinktgesteuerte Chaoskreatur kontrollieren kannst, wie kommst du bei deiner Winzigkeit auf die Idee, dass du mich zähmen kannst?
Und da fällt Hiobs ganzes theologisches Kartenhaus in sich zusammen. Er hat ja monatelang versucht, Gott dieses Zaumzeug anzulegen.
Er wollte ihn kontrollieren.
Genau.
Er wollte dieses Vergeltungsprinzip nutzen wie einen bindenden juristischen Vertrag. Nach dem Motto: Ich habe den Automaten richtig bedient, du musst mich jetzt segnen. Hiob wollte eine domestizierte Gottheit. Zahmes Haustier. Er unterschreibt keine Knebelverträge.
Das ist stark. Aber hier müssen wir mal eine sehr wichtige, neutrale Feststellung machen, die Walton in der Quelle extra hervorhebt, weil das oft falsch verstanden wird.
Ja, bitte. Das ist ein extrem wichtiger Punkt.
Der Text sagt an keiner einzigen Stelle, dass Gott den Leviathan bekämpft oder besiegt, um die Ordnung wiederherzustellen, richtig?
Richtig, das ist ein riesiges Missverständnis. In fast jeder anderen antiken Mythologie bringt der Held am Ende das Monster um. Aber hier eben nicht.
Das ist echt wild. Das heißt, Gott erschlägt das Monster gar nicht, um die Welt zu retten.
Nein, Hiobs Freunde und auch viele heutige Leser würden das extrem gerne in den Text hineinlesen. Aber unsere Quelle stellt ganz klar fest, dass das hier schlichtweg nicht passiert.
Okay. Also kein epischer Endkampf für die Gerechtigkeit.
Genau. Die Quelle behauptet ausdrücklich nicht, dass Gott am Ende Gerechtigkeit über das Kosmos erbringt, wie Hiob sich das gewünscht hat. Das Chaos wird nicht getötet. Es bleibt.
Wow.
Die Chaoskreaturen sind einfach mächtig und völlig immun gegen unsere Kontrollversuche. Und genauso verhält es sich mit Gottes Ratschlüssen. Die entziehen sich unserer Kontrolle.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hiob sucht nach dem Warum für sein Leiden und Gott sagt quasi: Ich bin nicht dein Getränkeautomat und ich werde das Chaos nicht für dich auslöschen, aber ich habe die Kontrolle.
Exakt.
Wie reagiert man denn, wenn man gerade merkt, dass man versucht hat, den Schöpfer des Universums an eine intellektuelle Leine zu legen? Lass uns mal auf Hiobs finale Antwort in Kapitel 42 schauen.
Hiob hat den Punkt jetzt endlich verstanden. Er gibt zu, dass er von Dingen geredet hat, von denen er eigentlich überhaupt keine Ahnung hat.
Was sagt er genau?
Er sagt, Dinge, die zu wunderbar für mich sind. Der hebräische Text benutzt hier das Wort Pele, ein fantastisches Wort. Das bezieht sich auf Sphären, die einfach weit außerhalb des menschlichen Begriffsvermögens liegen.
Es übersteigt seine Gehaltsklasse sozusagen. Seine mentale Festplatte ist zu klein für diese kosmischen Daten.
Sehr gut ausgedrückt, ja. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir ein massives, jahrhundertealtes Übersetzungsproblem auf den Tisch packen müssen, das Waltons Analyse so genial macht.
Mein Lieblingsteil.
In den meisten Bibeln steht in Hiobs letztem Satz, darum verabscheue ich mich und tue Buße in Staub und Asche.
Ja, da sieht man Hiob förmlich weinend im Dreck kriechen, wie er sich selbst hasst und um Vergebung bettelt.
Genau dieses Bild haben alle im Kopf. Aber Waltons linguistische Analyse zieht dem komplett den Teppich unter den Füßen weg. Es geht da um zwei sprachliche Feinheiten.
Okay, mach uns das mal greifbar, ohne dass es wie eine trockene Grammatikstunde klingt.
Ich gebe mir Mühe. Also, zuerst das Wort für Buße tun oder bereuen. Das steht im sogenannten Niphal, also in einem reflexiven Modus. Als Hiobs Freund Eliphas ihn viel früher zur Umkehr aufforderte, nutzte der ein ganz anderes, aktives Wort, nämlich Schuf.
Das hieß dann, er soll seine Sünden bereuen.
Richtig, ändere dein moralisches Verhalten. Aber Hiob hat ja moralisch überhaupt nichts falsch gemacht. Er war unschuldig, das ist doch die ganze Prämisse des Buches.
Er muss sein Verhalten also gar nicht ändern.
Genau, er ändert seine Sichtweise, er nimmt seine Aussagen zurück, nicht sein Leben. Und jetzt kommt das Allerwichtigste, die kleine Präposition bei den Worten Staub und Asche.
Was steht da im Hebräischen?
Da steht all. Und all bedeutet nicht in, es bedeutet bezüglich oder über. Hiob sagt also gar nicht, dass er in Staub und Asche sitzt und Buße tut.
Sondern?
Er sagt, er überdenkt seine Position bezüglich des Staubes und der Asche. Er verwirft den Staub und die Asche.
Ach krass.
Er sagt im Grunde, mir reicht's mit dem Trauern. Ich bin fertig mit dem Dreck. Ich stehe jetzt auf.
Exakt.
Und das verändert wirklich alles. Er wischt sich den Staub ab. Er akzeptiert seine Realität so, wie sie ist, ohne weiter krampfhaft Erklärungen für sein Leid zu fordern. Er gibt den Versuch auf, das Universum kognitiv zu beherrschen.
Wahnsinn. Fassen wir mal zusammen, was wir aus dieser Quelle ziehen können. Hiob verändert nicht sein moralisches Leben, er verändert seine Haltung.
Mhm.
Er zieht diese arrogante Vorstellung zurück, dass das Universum ihm eine Erklärung schuldig ist. Er erkennt an, dass das Universum wild und voller Geheimnisse ist, die niemals in unsere kleinen Schubladen der Fairness passen.
Und genau das ist die tiefe Synthese unserer Analyse heute. Das Buch Hiob dekonstruiert dieses Vergeltungsprinzip am Ende völlig.
Ja, es liefert keine bequeme Formel.
Durch Behemoth und Leviathan lernen wir, dass das Universum Elemente des Chaos enthält. Aber, und das ist entscheidend, diese Elemente sind nicht inhärent böse. Sie gehören zur Schöpfung dazu und sie sind absolut nicht zähmbar.
Wir können das Göttliche nicht mit frommen Verträgen oder unserem Intellekt kontrollieren. Der Getränkeautomat existiert einfach nicht.
Nein, tut er nicht.
Aber wir können lernen, in den chaotischen Flüssen des Lebens standhaft zu bleiben. Wie der Behemoth dem Jordan. Und das bringt mich zu dem Gedanken, den ich dir heute mit auf den Weg geben will.
Da bin ich gespannt.
Weißt du, wir alle sitzen oft genug auf diesem Beifahrersitz des Lebens und greifen panisch ins Lenkrad. Wir pressen das Universum in unsere kleine Zwangsjacke von Ursache und Wirkung, weil uns das Sicherheit gibt. Aber das nächste Mal, wenn dein Leben unerwartet ins Chaos stürzt, frag dich vielleicht nicht, was du falsch gemacht hast.
Sondern?
Frag dich, habe ich gerade versucht, den Leviathan an die Leine zu legen? Wenn wir aufhören, unsere winzigen Vorstellungen von Fairness über ein grenzenloses, wildes Universum stülpen zu wollen, welche völlig neue, viel tiefere Art der Ehrfurcht könnten wir dann finden?
Ein sehr starker Gedanke.
Vielleicht ist das Chaos kein Fehler im System, sondern einfach die wilde Grenze eines Universums, das viel zu groß ist für unsere kleine Logik. Danke, dass du dich heute mit uns auf diesen Tauchgang begeben hast. Bis zum nächsten Mal.